Predigttitel für heute: Freiheit ein Leben lang. Es ist die 8. Predigt unserer Predigtserie des Freiheitskurses. Und ich will es direkt vorwegnehmen, über das Thema ein Freiheitleben lang zu reden, wenn man dann mitten in der Woche hört, was unten im Nahen Osten passiert, in Israel. Das fühlt sich wieder mal widersprüchlich an. Genauso wie in der Ukraine sich das widersprüchlich und komisch angefühlt hat, als man dann hier gepredigt hat und die Themen ja schon auch vorbereitet hat. Oder auch wenn man andere Sachen hört. Da gibt es ja so viele Brandherde in der Welt, die es wirklich herausfordernd machen. Wir werden gleich auf jeden Fall noch am Ende des Gottesdienstes einen Raum haben und eine Gebetsgemeinschaft, wo wir wirklich als Gemeinde beten wollen für Frieden auch dort. Lasst uns trotzdem versuchen, irgendwie diese Predigt zu nehmen, hier, wo es vielleicht gerade ein bisschen kalt ist, aber wo es nicht knallt, wo keine Sirenen sind, wo es uns irgendwie gut geht, wo der eine oder andere bestimmt mehr oder andere weniger mit diesem Thema auch beschäftigt ist. Es macht ja was mit einem oder wie auch immer man involviert ist. Lasst uns irgendwie doch schauen bei all den Nebengeräuschen, dass wir da reingehen und hören, was das Wort Gottes heute auch für uns hat, auch wenn es vielleicht nicht einfach ist. Und wenn es für dich nicht einfach ist, ist es absolut in Ordnung. Sei einfach eingeladen, hör so zu, wie du kannst. Und am Ende des Gottesdienstes wollen wir noch wirklich auch daran denken, weil wir haben alle Frieden im Sinn. Wo Menschen sterben, ist es absolut unnötig und schlimm. Und wir beten wirklich, dass Gott dort eingreift, dort und wo auch immer Frieden gebraucht wird. In unserer Predigtserie und auch wenn du diesen Kurs gemacht hast, ja, dann hast du hoffentlich bis zu diesem Punkt Freiheit erlebt. Du hast irgendwie Dinge losgelassen und ja, dieser Kurs, diese Predigtserie hat dir hoffentlich geholfen, Dinge aufzuarbeiten, durchzugehen und auch hinter dir zu lassen. Ja, der Kurs, und wir haben ja unsere Inhalte aus diesem Kurs, Keys to Freedom. Dieser Kurs hat uns verschiedene Schlüssel und Werkzeuge zur Hand gegeben, wie man ein Leben in Freiheit in Angriff nehmen kann. Und ich will vorab sagen, wenn du es nicht geschafft hast, an der Gruppe teilzunehmen und du gehört hast, hier gibt es diesen Kurs, aber du hast es nicht geschafft, dann gibt es sicherlich in Zukunft noch Möglichkeiten, diesen Kurs auch nachzuholen, beziehungsweise in Zukunft wird es bestimmt Möglichkeiten geben, hier in der Gemeinde auch einer Gruppe beizutreten, die diesen Kurs macht. Und ja, sei da auf der Lauer und hör rum, guck auf unsere Homepage und dann wirst du bestimmt dort auch die Möglichkeit haben, diesen Kurs zu der Zeit zu machen, die genau richtige Zeit, die Gott dir dann vor die Füße legt. Falls du neu heute bist, und du hast einige dieser Predigten nicht gehört, dann geh gerne auf unseren YouTube-Kanal. Dort findest du all diese Predigten, dort kannst du noch mal reinhauen. Das ist ja, bis heute hat sich das ja quasi aufgebaut. Also geh da ruhig mal rein, hör da rein, hör dir die anderen Predigten an. Dort wird bestimmt was für dich dabei sein. Und darüber hinaus gilt natürlich immer die Einladung, wenn du Fragen hast, wenn du dich gefangen fühlst, wenn dich was bedrückt, komm gerne auf uns zu, nimm heute das Gebet in Anspruch. Fühl dich eingeladen, mit uns ins Gespräch zu kommen. Und dass wir da wirklich gemeinsam unterwegs sein können. Ja, Gott hat für uns ein Leben in Freiheit vorbereitet. Und das gilt immer und ist auch immer erlebbar, egal ob du einen Kurs gemacht hast oder nicht. Ja, diese Freiheit, von der ich spreche, die geht so ein bisschen Freiheit davon, ja, von den Erlebnissen aus deiner Vergangenheit, welche dich festhalten. Aber die Freiheit, von der ich auch spreche, kann vielleicht ja, sein Freiheit von Ängsten, was dir in Zukunft passieren könnte, was kann hochkommen, welche Verletzungen, welche Enttäuschungen können wieder aufkommen. Ja, da einfach freier zu werden und wirklich zu merken, wie Gott dort hineinspricht und Gott seinen Segen dort hineingibt, sodass man echt auch mal wieder aufatmen kann. Die Predigtserie endet halt nicht hier. Und deswegen betone ich es gerne nochmal. Du wirst nicht nur heute frei werden können, sondern auch in Zukunft, weil Gott ist ein Gott, der Freiheit schenkt und immer Freiheit schenken will. Amen. Amen. Also, ich habe kurz schon gesagt, Dinge loslassen, hinter sich lassen, wie auch immer. Mir kam so ein Gedanke und ich habe so gedacht, wenn man irgendwie so weg von einer Sache kommt, bedeutet das ja eigentlich auch, dass man irgendwie hin zu einer Sache kommt, ja? Also weg von und hin zu etwas. Ja, wir alle sind auf der Suche nach Freiheit. Wir suchen nach Möglichkeiten, Strategien, Lebensweisen, die uns frei machen. Wir wollen weg von einer inneren Gefangenschaft hin zu einem Leben in Freiheit. Und dabei versuchen wir ja, diese alten Verhaltensmuster, Gewohnheiten, Erlebnisse irgendwie wegzukriegen, zu vermeiden, irgendwie nicht mehr auszuleben. Aber dabei bleibt es nicht. Ja, also damit ist es ja nicht getan, Dinge zu vermeiden und einfach zu lassen. Wenn du das mal bildlich nimmst, irgendwie ist dort dann so ein Freiheitsvakuum. Und das kann nicht dauerhaft leer bleiben. Ja, wenn ich keine negativen Gedanken mehr haben möchte, dann kann ich ja nicht sagen, okay, ich denke ab jetzt nicht mehr. Männer können das vielleicht. Ja, aber ich kann nicht sagen, ich will keine negativen Gedanken haben, okay, ich denke nie wieder. Super. Der Schlüssel dazu ist, zu sagen, hey, ich will keine negativen Gedanken mehr haben, ich möchte positive Gedanken bekommen. Ja, ich als Ernährungsexperte, wie du siehst, ja, ich kann dir sagen, wenn du deine schlechten Ernährungsgewohnheiten umstellen willst, geht es nicht, indem du sagst, ich esse nie wieder was. Das funktioniert nicht. Du musst bewusst sagen, okay, ich esse nichts mehr Ungesundes und ich esse gesund und ausgewogen. Und es funktioniert nicht, irgendwie zu sagen, ich mache alles weg und dann bleibe ich stehen. Und nichts passiert. Das geht nicht. Irgendwie ist dort immer was, was sich wieder füllen möchte, ein Freiheitsvakuum. Und dies müssen wir auch positiv gestalten und positiv füllen. Wenn wir also Dinge identifizieren, die uns festhalten, dann reicht es nicht, nur das Symptom zu bekämpfen, sondern wir müssen echt an die Wurzel ran. Frei zu werden bedeutet immer etwas loszulassen und etwas anderes zu tun. Und bildlich gesprochen müssen wir diesen Raum, welcher freigeräumt wurde, mit anderen Dingen füllen. Und jetzt stellt sich die Frage, mit was soll ich meine neu gewonnene Freiheit füllen? Oder wie der Titel heute sagt, wie kann ich meine Freiheit behalten? Hey, es ist wichtig, dass wir uns nicht auf unsere eigene Kraft verlassen, wenn es darum geht, unsere neu gewonnene Freiheit zu gestalten. Mikrofon, du musst jetzt funktionieren. So. Gott selbst ist es, der einen Masterplan für die Menschen entwickelt hat. Er selbst hat den Masterplan, wie Menschen in Freiheit leben können. Dabei ist sein Konzept, dass die Menschen die Vergebung Gottes annehmen und sich von ihm abhängig machen, um mit ihm in einer persönlichen Beziehung zu leben. Gott ist es dann, der durch seinen Geist die Kraft gibt, ein Leben in der Fülle zu leben. Wir müssen uns aufmachen und unser Leben ganz ihm hingeben, um Freiheit von Gott zu erfahren. Und damit du und ich in diese Freiheit kommen, beziehungsweise um in dieser Freiheit zu bleiben, möchte ich dir heute 4 Prinzipien mitgeben. So 4 Grundsatzentscheidungen für deinen Lebensstil, die du treffen solltest, um dir wirklich... Michna, ich drehe durch mit dem Mikro. Was muss ich tun? Ja, warte, es tut mir leid. So, ich probiere es nochmal. Also, um in diese Freiheit zu kommen oder in diese Freiheit zu bleiben, möchte ich dir heute 4 Prinzipien mitgeben, so 4 Grundsatzentscheidungen, die du für deinen Lebensstil treffen solltest. Und das ist keine neue Wissenschaft hier, okay? Das ist was, was du bestimmt schon mal gehört hast und was du bestimmt oft gehört hast, wenn du in Gemeinde unterwegs bist. Deswegen, lass dich heute mal drauf ein. Das ist so lustig. Lass dich heute drauf ein und mach dich mal auf und nimm diese bekannten Sachen mal neu für dich in Anspruch, weil ich glaube wirklich, dass dir dies helfen wird, ein Leben in Freiheit zu leben. Und ich sag's direkt von vornherein. Diese 4 Prinzipien sind nicht der neue Spiegel-Bestseller-Autor, den du machst und liest und dann bist du wirklich für immer frei. Das ist ein Prozess. Du wirst dein Leben gehen, du wirst Höhen und Tiefen haben, es wird dich herausfordern. Aber diese 4 Prinzipien können dir helfen, diese 4 Grundsatzentscheidungen können dir helfen, ein Leben zu führen, wo du wirklich durch alle Höhen und Tiefen durchgetragen wirst und wo du neu erfährst, wie Gott in dein Leben hineinwirkt und dich aus Dingen herausholt. Lasst uns mal reingehen. Das Erste, was ich dir heute mitgebracht habe, ist, bleib im Gebet. So offensichtlich, ne? Bleib im Gebet. Gebet ist das Reden mit Gott. Ja, es ist eine Form, deine Anliegen, dein Dank, dein Staunen ihm gegenüber auszudrücken und eine Plattform dafür, Gottes Reden in deinem Leben wahrzunehmen. Gebet ist der Ausdruck deiner Freundschaft und Verbundenheit zu Gott. In Philipper 4, 6 und 7, da heißt es, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Gebet gehört zu den wichtigsten Dingen, die ein Christ in seinem Leben etabliert haben sollte. Das Gebet sollte dein Rückzugsort sein in jeder Gefühlslage, egal wie es um dich steht, zuerst Gebet. Okay? Egal wie es um dich steht, zuerst Gebet. Du kannst zu Gott rennen und ihm alles hinwerfen. Und dabei müssen wir verstehen, dass das Gebet nicht nur etwas ist, was auf lange Hand geplant ist. Ja, wir haben manchmal so ein bisschen das Bild, wenn ich es schaffe, am Tag XY die perfekte Stunde herauszusuchen, wo alles um mich herum still ist und ich dann fokussiert beten kann, nur dann ist es ein gutes Gebet. Und verstehe mich nicht falsch, feste Zeiten und feste Routinen zu entwickeln, feste Zeiten zu haben und feste Orte zu haben, um ins tiefe Gebet zu gehen, ist extrem hilfreich, um Routine, Gebetsroutine zu entwickeln. Aber ich finde, wir versteifen uns oft nur auf diesen einen Aspekt. Ja, Gebet muss nicht nur von langer Hand geplant sein. Gebet ist mehr als eine formell festgelegte Struktur, die uns zwar helfen kann, aber manchmal dient sie uns auch als tolle Ausrede. Ja, neben dem festen Gebet können wir ständig im Gespräch sein mit Gott. Ja, ein Erweckungsprediger Smith Wigglesworth, der hat mal gesagt, ich bete selten eine Stunde lang, aber es vergeht selten eine Stunde, in der ich nicht bete. Ich bete selten eine Stunde lang, aber es vergeht selten eine Stunde, in der ich nicht bete. Hey, Gebet ist etwas Lebendiges und kann viele Formen und Facetten haben. Und dabei sollten wir wirklich schauen, dass wir das Gebet nicht komplizierter machen, als es ist. Ja, vor einem Gespräch mal zu Gott sagen, Herr, hilf mir, ich weiß, dass du da bist. Kurze Gedanken auch mal zu Gott ausdrücken, sagen, Herr Jesus, wie kriege ich das Internet hier wieder zum Laufen? Herr, was mache ich mit meinem Sohn? Herr, wie kriege ich das Problem mit meinem Auto gelöst? Kurze Gedankenimpulse, ruhig mal Gott ausdrücken. Auf der Arbeit, in der Bahn, beim Laufen, denk an Gott. Ja, beim Nachdenken, frag doch mal nach, hey, wie soll ich meine Finanzen gestalten? Irgendwie habe ich keinen Durchblick. Ich glaube, das geht uns manchmal abhanden, weil wir wirklich auf diese perfekte Stunde am Tag warten und vergessen, dass Gebet eigentlich ein ständiges Gespräch ist mit Gott. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, dass du beides hast, dass du beides nutzt in deinem Leben. Und ich glaube, Gebet wird dann etwas, was dir wirklich helfen wird, Freiheit mehr und mehr in deinem Leben zu erleben, weil du weißt, da ist jemand, zu dem du kommen kannst, ja? Eine ausgewogene Gebetskultur nimmt sich Zeiten der Stille, Zeiten des Redens, Zeiten des Hörens, Zeiten des Lachens, Zeiten des Klagens. Ja, eine ausgewogene Gebetskultur etabliert sich feste Zeiten am Tag, wo man zu zweit mit Gott ist, aber sie lebt auch ein Leben im Gespräch mit Gott, welcher sich durch den ganzen Alltag zieht. Ja, wir wissen das mit den festen Zeiten, aber lasst uns diese Stoßgebete nicht verpassen. Ja, dieses ständige Reden mit Gott nicht vernachlässigen. Und ich habe dazu einen interessanten Vergleich. Ich weiß nicht genau, es ist vielleicht eher was auch für Leute, die verheiratet sind, aber vielleicht geht es dir da ähnlich. Wenn ich mal nachts wach werde, dann das Erste, was ich mache, ganz bewusst, unbewusst, weiß ich auch nicht, ich drehe mich rüber und ich fasse und ich gucke, ob Lenka da ist. Und dann ist sie da und ich spüre ihren Atem. Und ich weiß ja, dass sie da ist. Ich weiß auch, dass nichts passiert ist. Aber irgendwie beruhigt es mich. Kann das jemand, bin ich der Einzige? Kann das jemand nachvollziehen? Ja, eine Person, sehr gut. Wir sind zu zweit, sehr gut. Ja, du, ich weiß, sie ist da, aber dieses kurz mal die Hand ausstrecken und fühlen, oh, sie ist da, sie atmet, alles ist gut, das beruhigt. Das beruhigt. Und so ein bisschen ist das Stoßgebet auch so. Dieses Stoßgebet in deinem Leben, die Hand ausstrecken zu Gott und zu wissen, er ist da. Herr Gott, du siehst mein Bewerbungsgespräch, ich brauche dich jetzt. Und wenn du das etablierst und dann streckst du deine Hand aus zu Gott, dann wirst du immer mehr verinnerlichen, dass er immer da ist. Ja, eigentlich weißt du, dass er da ist, aber die Hand auszustrecken, zu sagen, Gott, hier bin ich, hilft dir irgendwie und gibt dir Sicherheit. Deswegen lasst uns eine ausgewogene Gebetskultur haben und Zeiten fest geplant am Tag nutzen, aber auch Zeiten des ständigen Redens sind ja keine Zeiten, ist ja dein Leben. Ein Leben im Reden vor Gott etablieren. Mein zweiter Punkt, bleibe im Gottes Wort. Das Wort Gottes erzählt die Geschichte des Volkes Israels und die Geschichten vieler Nachfolger Jesus und natürlich auch die Geschichte über Jesus Christus selbst. Ja, es sind die Geschichten, die uns zeigen, wie ein Leben mit Gott aussieht. Und egal ob persönliche Geschichten oder Briefe an Gemeinschaften, das Wort Gottes gibt uns eine Richtung vor. Und dabei geht es nicht darum, was man darf oder nicht. Nicht nur geht es darum. Ja, wir finden eine große Anzahl praktischer Anweisungen und Ratschläge für ein erfüllendes Leben. Ja, wir lesen über direktes Reden des Wortes von Gott zu den Menschen und wir lesen über Geschichten, die in meine Situation sprechen können. Dieses Wort Gottes gibt uns Weisheit. Es hilft uns, unseren Wertekompass auszurichten. Und darüber hinaus sagt die Bibel uns aber auch, wer wir sind. Welchen Wert haben wir als Mensch? Wie wurden wir geschaffen? Mit welchem Gedanken? Was ist für uns gut? Was hilft uns? Es hilft uns, das Wort Gottes hilft uns, Entscheidungen zu finden und zu treffen. Herr Gott hat sich in der Bibel und durch die Bibel uns offenbart, wer er ist und wer wir sind. Ja, sein Wille für die Menschen ist aufgeschrieben in diesem Buch. Die Bibel ist voller Wahrheit und es ist wichtig, dass du und ich, dass wir sie kennen. In Johannes 8, 31, 32, da sagt Jesus zu den Menschen, die nun an ihn glaubten, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. In Hebräer 4, Vers 12 schreibt der Autor, denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitige geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Ja? Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Wenn man die Bibel liest, dann bekommt man Kraft. Man versteht Dinge, die man vorher noch nicht verstanden hat, sowohl in der Bibel, aber auch irgendwie über sich und über seine Situation. Man spürt beim Lesen die Liebe Gottes, seine Nähe und seine Herrlichkeit. Und ich sage dir, die Bibel zu lesen und sie zu verstehen, ist nicht was, was sich einfach erklären lässt. Genauso ist das mit dem Glauben. Glaube ist nicht immer rational erklärbar. Glaube ist erfahrbar. Du musst dich aufmachen, du darfst dich aufmachen, du darfst den Schritt gehen und sagen, hey, ich möchte dich erleben, Gott. Und so ist es auch mit der Bibel. Ich finde das manchmal schwer zu erklären, dir zu sagen, hey, wenn du die Bibel liest, dann gibt dir das Kraft und spricht in deine Situation. Ja, vor allen Dingen, wenn jemand vielleicht gar nicht gläubig ist und sagt, wie kannst du aus diesem Märchenbuch was rausziehen? Wie soll ich ihm das erklären? Ich kann immer nur hoffen und beten, dass er es erlebt. Ich kann schon ein paar Geschichten rausgreifen und sie auf unsere Zeit münzen, gar keine Frage. Aber so richtig erklärbar? Es ist nur, wenn du es machst. Es ist nur, wenn du es machst. Wenn du glaubst an Gott und sein Wort liest, dann wirst du merken, dass es dir Wert gibt. Und dabei ist es wichtig, dass wir auch hier nicht übertreiben. Es gibt dieses Sprichwort, die Richtung ist entscheidender als die Geschwindigkeit. Die Richtung ist entscheidender als die Geschwindigkeit. Es wird dir nicht viel helfen, wenn du alle paar Monate 3-4 Stunden am Stück die Bibel liest, alles vergisst und dann wieder von vorne anfängst. Wer die Bibel liest, täglich, beständig, der füllt diesen leeren Raum mit guten Worten. Ja, wer seine Freiheit irgendwie behalten will, darin wandeln will, die öfters für sich erleben möchte, ja, der muss einfach mit der Bibel unterwegs sein. Du hast Dinge rausgeschmissen aus deinem Leben, Füll dich doch mit den Worten und Gedanken Gottes, die dir sagen, wer du bist und welchen Wert du hast und wie gut du gemacht bist. Und auch hier gilt, mach's nicht zu kompliziert. Lies deine Bibel täglich. 5 bis 6 Verse am Tag, hey, kein Problem. Einfach mal 5 bis 6 Kapitel am Stück lesen, auch kein Problem. Sich 2 Stunden hinsetzen und noch 2 Versen rumkauen, auch kein Problem. Tu es, lies es, aber regelmäßig. Ja, etablieren einen ausgewogenen Lebensstil mit der Bibel und sei dort einfach unterwegs. Und du wirst spüren, dass es dir die Kraft gibt, die Dinge, die du erlebt hast, wirklich hinter dir zu lassen und in eine neue Freiheit zu kommen. Und hier muss ich einmal kurz die Zeit nutzen und mit ein paar Mythen aufräumen, die ich immer so höre, okay? Ich lese die Bibel, aber ich kann mir nichts merken. Kennst du das? Deswegen, ach Mensch, mache ich es dann richtig? Ich kann ja nicht die Bibel lesen und nichts wissen. Ich sag dir, es ist egal. Wenn du 30 Jahre lang jeden Tag 5 Verse liest, du wirst dir schon was merken und das ist gut. Und es geht nicht darum, dass du die Bibel auswendig kannst und dass jede stille Zeit mit dem Wort Gottes eine perfekt ausgearbeitete Predigt wird. Es geht darum, dass du es liest und dass es dich anspricht und du es verinnerlichst. Und vielleicht weißt du den Vers gar nicht mehr, der dich angesprochen hat, aber du weißt, dass Gott dich angesprochen hat und was in dir verändert hat. Ja, du kannst dir nichts merken, es ist kein Problem. Ich lese die Bibel, aber ich kann nichts verstehen. Ich bin nicht gut genug studiert, höre ich auch immer wieder. Ey, es ist kein Problem. Die Bibel ist nicht für Akademiker und ich verstehe nicht alles, du verstehst nicht alles. Wir haben noch die Ewigkeit Zeit, um unsere Fragen auszubreiten. Hier im Jetzt lesen wir unsere Bibel und wenn du nicht alles verstehst, ist das absolut in Ordnung. Du musst dich nicht schlecht fühlen. Ich habe letzte Woche wieder eine Frage gekriegt von Timo, die konnte ich auch nicht beantworten. Ja, tut mir leid, Timo, liebe Grüße. Da muss ich dann auch mal gucken und das ist in Ordnung. Du musst nicht alles wissen, aber lies doch die Bibel, weil der Kern der Botschaft, der ist klar und der wird dich ansprechen und du wirst die Dinge behalten, die der Geist Gottes dir zeigt. Ja, und auch hier, wie beim Gebet, dieser Punkt, ich lese die Bibel nicht, weil ich nie 3 Stunden perfekte Ruhe finde. Du brauchst nicht immer Ruhe. Es ist auch in Ordnung und wertschätzend, wenn du in der Bahn die Bibel liest, wenn das Kind neben dir schreit. Wenn du gerade unterwegs bist und du die Bibel liest und vielleicht nur halb aufmerksam. Aber wenn du merkst, dass du sie lesen willst, dann lies sie. Ja, nimm dir aber auch Zeit, wo du Dinge aufschreibst zu Hause. Sei ausgewogen unterwegs. Aber du musst nicht die perfekten Voraussetzungen haben, um die Bibel zu lesen. Es ist in Ordnung, unterwegs die Bibel zu hören im Auto. Und wenn du rausgehst aus deinem Auto, weißt du vielleicht, dass du Apostelgeschichte 6 gehört hast. Du weißt ein Vers oder eine Geschichte und mehr nicht. Das ist absolut in Ordnung. Hey, wenn wir uns mit diesen Mythen immer davon abhalten, weil wir denken, wir müssten diesen perfekten Raum schaffen, dann werden wir niemals die Bibel lesen. Lies sie in deinem Alltag. Vertraue doch darauf, dass Gott dir das hinterlässt, was du brauchst. Limitier dich nicht. Nimm ruhig auch mal deinen Kalender und sag, heute Abend lese ich 2 Stunden. Es ist alles möglich. Hauptsache, du tust es. Ja, wer tut, gewinnt auch in diesem Fall. Ich möchte heute sagen, lies die Bibel, egal ob du es dir merken kannst, egal ob du 5 oder 50 Minuten hast, egal ob du alles verstehst. Und ja, lies sie gerne auch unter der Bahn. Es geht nicht darum, die perfekte... unter der Bahn. Alter! Ich wollte eigentlich sagen, unter der Dusche, weil das ist unser Slogan vom Podcast. Und dann habe ich hier Bahn gelesen. Das tut mir leid. Oh Mann, ey. Aber lies sie ruhig auch unter der Bahn, wenn du sie dort jemandem vorliest. Amen? Amen. Ja, sehr gut gerettet. Oh, tut mir leid, sorry. Gut, dass ihr gelacht habt. Oh Mann, ey. Ist ja lustig. Ja, es geht gut weiter. Freue ich mich. Also ich fasse nochmal zusammen. Es geht nicht darum, die Bibel perfekt zu lesen, es geht darum, sie zu lesen. Ja, wenn du dein ganzes Leben jeden Tag die Bibel liest, dann wirst du dir genug merken können. Wir brauchen keinen perfekten Textmarker, wir brauchen keine Lederbibel mit Goldrand, wir brauchen keine perfekte Notizstruktur und wir brauchen auch nicht die perfekte App, um alles aufzuschreiben. Du brauchst das Wort Gottes, dich selbst und ein bisschen Zeit und die Fähigkeit, lesen zu können. Und wenn das nicht geht, dann kannst du sie dir sogar anhören Und das ist genauso gut, wie wenn du sie liest. Amen. Lass uns einen Lebensstil etablieren, um die Bibel mehr zu lesen. Mein dritter Punkt, bleib in Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Ich möchte dir die Frage stellen, wie viel Zeit verbringst du mit Leuten, wo du wirklich ehrlich sein kannst, denen du vertraust und wo du so sein kannst, wie du bist? Freunde, Einsamkeit ist die größte Volkskrankheit momentan. Ja, sie kann Herzerkrankungen, Schlaganfälle oder auch Diabetes begünstigen. Einsamkeit verursacht seelischen und körperlichen Stress. Menschen ohne soziale Kontakte achten weniger auf sich, haben eine ungesunde Lebensart und ja, leben so ein bisschen vor sich hin. Freunde, Gemeinschaft ist ein Lebenselixier für die Menschen. Und keine Sorge, wenn du introvertiert bist, du musst nicht dein Leben immer mit 40 verschiedenen Leuten verbringen. Wir Menschen brauchen gesunde Beziehungs- und Gemeinschaftsstrukturen. Wie bist du eingebunden? Eine gesunde Gemeinschaft kann dir helfen, die Herausforderungen des Lebens zu meistern. Und dabei geht es weniger darum, dass andere Leute eine Lösung für dich haben. Wir unterschätzen so oft den begleitenden Aspekt der Gemeinschaft. Ja, diesen begleitenden Aspekt, einfach mal jemanden neben sich zu haben, der da ist, der dir die Hand auflegt, der dich tröstet, der sagt, hey, wir schaffen das. Irgendwie wird's gut, Gott wird es machen. Wir denken immer bei so Beziehungen, denken wir immer an die Lösung. Wir suchen immer den Lösungsbringer. Und weil wir die Lösung nicht finden, suchen wir diese eine weise Person, die dann die Lösung geben kann. Aber das funktioniert ja nicht, weil die Person meistens nicht dein Leben gelebt hat und deine Lösung eine andere ist. Dieses ganze Beziehungsding ist ganz anders angelegt. Mal füreinander da sein, mal in den Arm nehmen, miteinander weinen, miteinander lachen. Hey, es ist wichtig, dass wir mit den Problemen nicht alleine bleiben. Dass wir Leute an unserer Seite haben, mit denen wir unterwegs sind. Gesunde Gemeinschaft kann heilsam sein. Psalm 92, 13 und 14, da heißt es, alle, die nach Gottes Willen leben, gleichen einer immergrünen Palme, einer mächtigen Zeder auf dem Libanon. Sie sind verwurzelt im Haus des Herrn, dort in den Vorhöfen unseres Gottes grünen sie immerzu. Ein bisschen alt, aber ich erkläre es dir. Wenn du als Palme in der Gegenwart Gottes, in der Gemeinschaft Gottes bleibst, dann wirst du niemals verwelken. Oder anders, wenn du als Mensch in der Gemeinschaft der Gläubigen, in Gemeinschaft mit Freunden, Familien, in Gemeinschaft mit Leuten, die positiv dich beeinflussen, wenn du mit denen unterwegs bist, dann ist die Chance geringer, dass du verwelkst. Gemeinschaft ist so wichtig, meine Güte, Gemeinschaft ist so wichtig. Ja, lasst uns diesen Willen Gottes für unser Leben annehmen und im Haus des Herrn bleiben. Es spielt eine zentrale Rolle, gute Leute um sich zu haben. Und gute Leute findet man hier auch in der Gemeinde. Glaubensgeschwister, die irgendwie nicht nur dein Leid, sondern auch deinen Glauben teilen können. Die nicht nur hören, dir praktisch oder nicht nur zuhören und versuchen, dir praktisch zu helfen, sondern die auch mit dir glauben, die mit dir beten. Die Gemeinschaft der Christen ist von Gott genauso gedacht, dass sie heilsam ist und durchtragen kann. Hey, wenn du während der Serie oder dieses Kurses Freiheit erlebt hast, dann will ich dir Mut machen und komm regelmäßig in die Gemeinde. Such dir eine Kleingruppe, sei über den Kurs hinaus auch mit den Leuten aus deinem Kurs in Kontakt. Such dir Menschen, Freunde, die dich begleiten können, mit denen du eine tiefe, ehrliche Beziehung führen kannst. Schreibt miteinander, haltet euch auf dem Laufenden, geht Kaffee trinken. Sucht ihr eine Zweier- oder eine Dreierschaft, trefft euch regelmäßig, werdet ehrlich miteinander. Gebt euch gegenseitig guten Input, ermutigt euch, feuert euch an, denkt aneinander. Kommt zu den Männerabenden, kommt zu den Frauenabenden, was auch immer. Lade deine Freunde, deine Familie, deine Gemeindeleute ein, wen auch immer mit dir unterwegs zu sein. Umgib dich mit Menschen, die dir gut tun und dir helfen, auf deinem Weg frei zu bleiben. Und mir ist es absolut wichtig, dass du das weißt. Du musst nicht erst frei sein, bevor du hier hinkommen darfst. Du kommst hier hin mit deinem Paket und hier sind Leute, die mit dir den Weg gehen. Ey, das ist auch so ein Mythos. Ich kann erst in die Gemeinde gehen, wenn ich perfekt bin. Ich kann mich erst mit dem Pastor treffen, wenn ich perfekt bin. Ich kann erst mit jemandem reden, wenn ich alles weiß und alles hinter mir gelassen habe. hey, wir sind keine Einzelkämpfer. Du und ich, wir sind geboren für Gemeinschaft. Such dir Leute, mit denen du ehrlich werden kannst und die dir helfen, auf diesem Weg unterwegs zu sein. Und dort knüpft auch direkt mein letzter Punkt an. Bleibe dann mit gewissen Leuten in Rechenschaftsbeziehungen. Sprüche 27, Vers 17. Dort heißt es, Eisen schärft Eisen. Ebenso schärft ein Mensch einen anderen. Zu diesen ehrlichen Beziehungen gehört einfach dazu, gewisse Menschen zu haben, wo du Rechenschaft ablegen kannst. Und es ist ein altes und schwieriges Wort, oder? Es ist irgendwie, auch löst vielleicht was Unangenehmes aus, was Herausforderndes. Ja, wir denken sofort, ich muss dann zu jemandem gehen und so einen kleinen Bericht abgeben und dann sagen, hier, das habe ich gemacht und jetzt kriege ich auf die Finger oder wie auch immer. Ich glaube, jeder von uns verbindet mit Rechenschaft irgendwie was Negatives, weil es ist ja was Tiefes Inneres in mir, was mich herausfordert und gleichzeitig sieht dann jemand so meine Liste. Ich glaube, wir müssen aus diesem alten Denken raus. Ja, dieses Denken, dass du da alle zwei Wochen zu jemandem rennst und deine Fehlerliste abhakst, das ist nicht Rechenschaft. Ja, das wäre ein Sündenregister, was du abarbeiten musst, aber das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium bedeutet, mit Menschen unterwegs zu sein und ihn an mein Innerstes zu lassen, ihnen Rechenschaft zu geben und ehrlich zu werden, zu sagen, hey, ich stehe hier und hier, ich weiß nicht weiter. Ja, da klar gehört dazu, einander zu erzählen, was los ist. Aber es gehört auch dazu, zu erzählen, wo man hin möchte. Hey, ich habe diese Sucht, aber ich möchte frei werden. Und ein guter Rechenschaftspartner wird dir dann sagen, hey, wenn immer die Sucht kommt und dich angreift, du kannst mich immer anrufen. Aber ich glaube auch, dass du es schaffst, dort rauszukommen. Und ich bete für dich. Ich nehme dich mit an die Hand. Wir sehen das Positive. Wir gucken aufs Kreuz. Wir glauben, dass Gott frei macht. Komm, lass uns gemeinsam gehen. Melde dich bei mir. Lass uns alle zwei Wochen treffen. Hey, wie sieht's aus? Boah, ich bin gefallen. Ich nehme dich in den Arm. Es ist alles gut. Gottes Gnade ist für dich da. Gottes Liebe ist für dich da. Gott sieht dich und Gott gibt dir die Kraft. Hey, er hat dir vergeben, wenn du wirklich zu ihm kommst. Und lass uns wieder weitergehen. Lass uns weitergehen. Wir hängen da bei dieser Fehlerliste. Aber Rechenschaft bedeutet, uns gegenseitig zu ermutigen und unterwegs zu sein. Und dafür brauchst du eine Person, zwei Personen, die du vertraust, mit der du eine tiefe Beziehung hast. Such dir jemanden, mit dem du regelmäßig Kontakt haben kannst. Und such dir jemanden, wo du nicht das Gefühl hast, du wirst verurteilt. Und wenn du jemand bist, der von jemandem Fehler hört, und du verurteilst sofort, dann möchte ich dich einladen, Gottes Barmherzigkeit für diese Person neu zu bekommen. Und das heißt nicht, dass wir alles unter den Teppich kehren. Dinge müssen benannt werden. Aber wir dürfen niemals vergessen, dass wir auch hier sind, um gegenseitig zu tragen und zu ermutigen und gegenseitig auch uns an den nächsten Punkt zu bringen. Und wir sind gut darin, draufzuhauen. Aber ich wünsche mir, dass wir noch besser werden, Leute voranzubringen. Lasst uns wirklich bereit sein, Menschen in unser Leben sprechen zu lassen. Und das kann echt unangenehm werden, aber wir werden daran wachsen. Ich erinnere mich noch, vor 12, 13 Jahren war ich in einem Kernteam von einer Jugendleitung. Und das war echt eine schwierige Zeit für mich, wo ich auch mit einer gewissen Arbeitslosigkeit zu tun hatte, die nicht daran lag, dass der Arbeitsmarkt schlecht war, sondern ich bin so ein bisschen versackt. Und mein bester Kumpel war der Jugendpastor, also mein Leiter. Das ist ja echt ein Rollenkonflikt. Mein bester Kumpel gleichzeitig, also ein anderer. Damals, ich hatte immer meine Zeit mehrere beste Kumpel. Wenn du an einen gerade denkst, das wird er wahrscheinlich nicht sein. Das ist ein anderer. Glück gehabt, Nico. So, Spaß beiseite. Wir waren unterwegs, Jugend zusammengeleitet, abends noch miteinander gegessen. Bis in die Nacht habe ich bei ihm gehockt. Es sah alles gut aus. Ich versackte so ein bisschen irgendwie selbst. Ich war antriebslos und nicht gut unterwegs. Und erinnere mich noch, eines Tages kommt er auf mich zu und sagt, Lars, wir müssen reden. Hey, ich habe dich wirklich lieb als Freund, aber ich muss dich aus der Jugendleitung rausnehmen. Weil das, wie du unterwegs bist, das funktioniert gerade nicht mit unseren Werten und unseren Maßstäben. Hey, ich sag euch, wer glaubt, dass das gut tat? Wer glaubt, dass es nicht gut tat? Ja. Es tat gut, aber es hat ein Jahr gedauert. Es hat ein Jahr gedauert. Aber wenn ich zurückblicke, ist das ein prägendes Erlebnis, positiv. Weil jemand zu mir gesagt hat, hey, da ist was in deinem Leben, das solltest du ändern. Und ich habe dann darüber nachgedacht, ich habe mich gefreut, dass ich mit ihm so eine Beziehung habe, wo er wirklich reinsprechen konnte und reinsprechen durfte. Und wenn er das nicht getan hätte, hätte ich mich niemals aufgerafft und wäre wahrscheinlich niemals zum Bibelstudium gekommen nach Erzhausen. Hey, wir brauchen Leute, die reinsprechen dürfen in unser Leben. Wir brauchen das und das wird uns gut tun, wenn wir diese Leute an unserer Seite haben. Ihr dürft gerne nach vorne kommen. Freunde, diese vier Prinzipien können dir helfen, frei zu bleiben und frei zu werden und immer wieder Freiheit zu erleben. Und es sind die Basics. Es sind die Basics. Lies deine Bibel, sei im Gebet, such die Gemeinschaft und hab Rechenschaftsbeziehungen. Freunde, ich wünsche mir das so sehr, dass jeder Einzelne hier dort aufgestellt ist, gut aufgestellt ist, so wie du kannst und so wie du willst und so wie du machst. Eher so wie Gott will. Deswegen möchte ich dich heute einladen, Gottes Plan neu für dich zu entdecken, indem du einfach ja, dir Gedanken machst und diese Basics neu in dein Leben integrierst. Und ich habe wirklich versucht, es nicht zu kompliziert zu machen. Weil sonst hätten wir wieder eine Ausrede. Oh, ist ja auch schwierig, wie soll ich das denn hinkriegen? Hey, ich wollte dir einen Horizont aufzeigen und eigentlich auch sagen, da ist so viel mehr. Da ist ein Plan Gottes für dein Leben. Und dieser Plan ist, anders zu leben, als so, wie du es kennst. Er möchte dich in Freiheit führen und der Zweck dahinter ist, dass du Gott immer mehr erkennst und immer mehr wahrnimmst. Und er lässt uns in einer kaputten Welt nicht alleine. Er lässt uns mit unseren kaputten Biografien nicht alleine. Er ist da und er gibt dir die Kraft, die du brauchst, um Dinge durchzustehen. Aber wir müssen uns auch dafür öffnen. Und diese vier Prinzipien sind wirklich bewusst Schritte, wie du dich öffnen kannst. Vielleicht hast du dich das schon gefragt, hey, was kann ich denn jetzt machen? Dann hast du hier vier Möglichkeiten, wo du andocken kannst. Wo du andocken kannst und sagen kannst, Gott, ich möchte mich neu deiner Kraft öffnen, wirke doch in mein Leben. Und ich sag dir, wenn du das dann erleben wirst, dann wirst du merken, dass dort viel mehr ist. Und dein Glaube wird anfangen, fester zu werden. Du kannst mehr und mehr Gott begreifen und seine Liebe annehmen, deine Sünden ans Kreuz bringen und darauf wirklich vertrauen, dass der Tod nicht das Ende ist. Weil du siehst ja, das, was ich glaube, das bewirkt was in mir. Und auch wenn das Leben keine entspannte Reise ist, solltest du dich trotzdem an Gott festhalten. Und such dir gute Gemeinschaft, die dich mit guten Dingen in deinem Leben füllen. Nimm diese Prinzipien und glaub daran, dass Gott wirkt, auch heute noch, in dein Leben, für dich persönlich und dass er dich auf eine neue Bahn setzt, auf eine neue Straße, die vor Freiheit nur so strotzt, die du vielleicht nie entdeckt hättest. Hey, dein Freiheitsvakuum, was vielleicht entstanden ist, weil du alte Dinge rausgeworfen hast, das darfst du gestalten mit Gott zusammen. Und ich möchte dich ermutigen, bevor du zurückrennst, probier Gott aus. Und ich glaube, er wird große Wunder in deinem Leben tun. Ich bete noch mit uns. Danke Gott, dass du echt alles vorbereitet hast, dass wir in einem Leben unterwegs sein können, was völlig durchtränkt ist mit dir. Gott, du siehst, dass uns das manchmal schwerfällt, unser Leben irgendwie auch auszurichten nach dem, was uns gut tut. Und Gott, ich möchte dich bitten, dass du uns heute Morgen neu anregst mit Gedanken, dass wir wirklich spüren, dass du mehr für uns hast. Gott, und das sind hier keine Bürden und keine Lasten, keine To-Dos, die wir abhaken müssen, um wirklich schön gestriegelt unterwegs zu sein. Gott, du hast uns so viel geschenkt, dass wir dich wirklich erleben können. Gott, und so bitten wir dich, dass dein Wort uns neu berührt, dass das Gebet lebendig wird, dass wir in gute Gemeinschaft geführt werden und dass wir wirklich Freunde haben im Leben, die uns helfen, echt und ehrlich unser Leben in den Griff zu bekommen. Gott, und dann glauben wir daran, dass das uns helfen wird, dieses Freiheitsvakuum zu füllen. Gott, und wir wollen weg von den Dingen, die uns gefangen nehmen, und wir wollen hin zu den Dingen, die uns in Freiheit bringen. Und so wollen wir wirklich dir folgen, das neu festmachen und wirklich spüren, dass da was drauf liegt, Gott. Und ich bitte für jeden, der heute hier ist oder zuhört, der dich vielleicht noch nicht kennt, der auf der Suche ist. Gott, schenke ihm einen Moment der Freiheit mit dir. Beantworte seine Fragen. Reagiere auf sein Suchen. Schlüssel die Bibel neu auf für die Person. Lass das Gebet lebendig werden. Gott, ich bitte dich, dass du jeden anrührst, der dich noch nicht kennt, und dass du dich ihm als gnädigen und liebevollen Gott offenbarst. Danke, dass du da bist, dass du alles in der Hand hast und dass wir dir vertrauen können. Amen.